Herzlich willkommen zur Episode 122, Profit and Time. Ein englisches Buch, das wir heute mal wieder mitgebracht haben. Speziell richtet es sich auch an Steuerberaterinnen und Steuerberater. Und der wahnsinnig aufregende Untertitel heißt dann auch schon An Accountant's Guide to Having It All. Geschrieben hat das Rob Nixon, ein australischer Kanzleiberater, den wir gerne immer wieder lesen. Der hat schon viele Bücher geschrieben, den wir auch verfolgen übers Internet, was er denn so treibt, weil wir eine relativ ähnliche Denke haben, kann man mal sagen. Und passenderweise, wen außer Cordula Schneider könnte ich mir zu so einem Buch hier mit in den Podcast holen? Und ich sage gleich mal an meine allerbeste Kollegin und Partnerin Cordula. Hi, grüß dich und schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, ich finde Rob Nixon auch toll und ich finde, wir gucken heute mal, Australien ist natürlich nicht Deutschland, was rennt da so in Australien und was davon können wir vielleicht auch in Deutschland mal beherzigen?
Ja, genau. Zur Info, wer sich da nochmal Zusatzinfos holen will, ich habe in den Shownotes verlinkt, also das Buch, das wir besprechen, bekommt man bei ihm im Gratis-Download. Das ist schon mal ziemlich cool. Und man kann sich von ihm auf YouTube auch einen Film angucken, wo er über dieses Buch und seine Gedanken dazu erzählt. Wir haben uns auch von ihm ein Webinar dazu angeguckt. Also genau, wo er das auch mal super zusammenfasst. Und im Januar 2021, meine Güte, Cordula, ist schon wieder so ewig her, haben wir bereits eines seiner Bücher besprochen, The Wealthy Accountant, also der Wohlhabende, der reiche Steuerberater. Also wer das nochmal reinhören will, sehr gerne. Was ich festgestellt habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, Cordula, es ist wieder ein ganz aktuelles, ein neues Buch, 2025 erschienen. Manchmal ist es ja so, nach dem Motto, ja okay, jetzt schreibt das Gleiche halt nochmal zum 25. Mal mit anderen Sätzen. Hattest du das Gefühl, dass das hier der Fall ist oder eher nicht?
Nein, also er hat nicht einfach bisschen aktualisiert und wieder neu geschrieben. Er hat schon auch neue Ideen drin. Er hat neue Erfahrungen natürlich auch gemacht, da er ja wirklich auch sehr aktiv in Kanzleien unterwegs ist. Und ich glaube, da geht es ihm wie uns. Die Themen selber, die Überschriften, ja gut, die mögen ähnlich sein, weil natürlich sind das die Themen, die in der Kanzlei wichtig sind. Aber er hat doch immer wieder neue Twists drin, finde ich. Die spannend sind, auch gerade wenn es um Zahlen geht, wenn es um Modelle geht, da ist er sehr stark, das auch sehr gut grafisch und auch in Zahlen auszudrücken, wovon er redet. Das macht ihn, glaube ich, auch besonders aus.
Und für alle, die jetzt sich überlegen, soll ich mir dieses englische Buch gönnen? Kann ich das, verstehe ich das überhaupt? Er schreibt es in einer wunderbar leichten Sprache. Also es ist super gut verständlich. Also auch wenn man jetzt nicht Englisch im Hauptfach studiert hat oder wie auch immer. Man kommt gut klar. Und was ich immer an ihm mag, also er berichtet natürlich viele Beispiele aus seiner eigenen Beraterpraxis, die machen das Ganze lebendig und auch anschaulich. Und er haut einfach immer wieder so Sprüche raus, die ich ganz großartig finde. Also gleich am Anfang ist wieder einer dabei und vielleicht gleich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Könnte heute wieder sehr denglisch werden.
Ja,
wir haben das englische Buch vor uns und du findest einfach nicht sofort auf Anhieb die perfekte Übersetzung. Also wir machen einen schönen Mix mal wieder. Aber ich denke mal doch, es bleibt verständlich. Aber wie gesagt, ein Spruch, der mir gleich wieder hängen blieb. Und zwar, auf Deutsch hat den einer unserer Delfinet-Kollegen schon mal rausgehauen. Also aber nicht ganz so, nämlich dieses Umsatz macht Arbeit, Gewinn macht Freude.
Genau.
Super Spruch. Robert an dieser Stelle, vielen Dank. Und er macht ihn aber noch mal ein bisschen anders, nämlich Revenue is Vanity. Also in dem Fall so Umsatz wäre das dann ja, ne? Ist Eitelkeit. Profit is Sanity. Also der Gewinn ist Gesundheit. But time is King. Also Zeit ist der König, das Wichtigste. Und das finde ich, vielleicht können wir das gleich mal am Anfang zum Einstieg diskutieren. So heißt ja auch das Buch Profit and Time. Also Gewinn und Zeit. Was haben die beiden miteinander zu tun und warum sind beide Elemente in dem Buch so wichtig und spielen so eine hervorgehobene Rolle?
Ja, er reduziert es aus meiner Sicht sehr gut. Im ersten Moment habe ich tatsächlich etwas gestutzt, wieso jetzt plötzlich wieder Zeit, weil ich natürlich aus der Honorarwelt komme und immer gleich an Rechnen per Zeit abdenke. Genau das tut er nicht, sondern es geht darum, wirklich diese Balance von Profit und Time, also von Gewinn und Zeiteinsatz des Kanzleiinhabers oder der Inhaberin, also der Partner, anzuschauen. Es ist also auch nicht dieses Ding, wir wollen auf Teufel komm raus jetzt die Mitarbeiterzeit reduzieren oder sowas, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wofür setzt du als Kanzleinhaber, Kanzleinhaberin oder, und da finde ich auch diesmal für deine anderen Zuhörer im Podcast, das kannst du auf jedes Unternehmen aus meiner Sicht fast 1:1 übertragen, nämlich wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel Gesundheit will ich eigentlich da reingeben und was kriege ich dafür raus? Und das macht er sehr konsequent über das ganze Buch, bis hin zu den Kennzahlen, zu denen wir dann auch am Schluss kommen werden. Was misst er eigentlich, woran misst er eigentlich Erfolg? Und da passt der Spruch, den du gerade gesagt hast, natürlich perfekt zu.
Und was ich ziemlich gut finde, ich mag das ja total, also sind 9 Kapitel, mal schauen, ob wir sie jetzt so im Einzelnen, wenn wir sie nicht im Detail besprechen, aber sie dienen als ganz guter Leitfaden jetzt über das Buch. Und das Erste, und damit fängt er immer an, egal an welcher Stelle man Rob begegnet, und da haut er immer auch sehr lustige Sachen dazu raus. Er hat einfach, it's all about you. Mhm. Also es fängt immer mit dir an. Und das finde ich einfach so wichtig als Grundgedanken, dass man eben, er nennt es dann ja auch Business by Design, also kümmerst du dich um dein Unternehmen per Zufall oder machst du es wirklich so, wie es für dich passt, wie du es willst, also gestaltest du es. Und da hat er eben er macht dann so eine Selbsteinschätzung zu Beginn, die ich ziemlich gut finde, wo er einfach so in so einem Spinnennetz, ich glaube 8 Punkte sind es, die er abfragt, die brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber wo man sich selbst einfach mal einschätzen kann, wo stehe ich denn da? Und da fand ich einfach nochmal sehr gut diese ersten beiden, also was ist eigentlich so dein innerer Antrieb? Mhm. Und das Zweite dazu, und das Zweite, erstell dir deine persönliche Bucketlist. Und das ist das Erste, was du machst. Und das finde ich so cool, weil wie schaut so eine Bucketlist aus? Jeder sagt ja die 100 Dinge, die ich in meinem Leben mal erledigt haben will. Bei ihm sind es 165 aktuell. Ändert sich auch ständig.
Ja, aber das ist auch schon gehabt, genau.
Aber einfach nur die 165 mal zu mich so amüsiert in einem guten Sinne, was man sich so alles wünschen kann. Ne? Und es ist so ein Mix aus berufliche Ziele, private Sachen, ich sag mal irgendein Tauchgang im Barrier Reef oder was mit dem Virgin, er kennt wohl den Virgin, den, wie heißt der?
Branston,
wohl persönlich, also mit dem mal ins All fliegen, sind dann irgendwie so seine hochfliegenden Ziele. Und was mich da aber beeindruckt hat, ist, also er nennt dann diese vielen Ziele und man denkt sich, fragt sich, ja, welche hätte ich denn da jetzt zu bieten? Aber er sagt dann ganz ehrlich, egal was bei diesen Zielen draufsteht, es braucht immer, immer nur 3 Sachen, um die Ziele zu erreichen. Das hat mich berührt, muss ich sagen, im Sinne von, manchmal kann es auch so einfach sein, weil welche 3 Sachen brauchst du, um egal welches Ziel zu erreichen, Zeit, Geld, Gesundheit. That's it.
Und du sagst so, es kann so einfach sein. Naja, aber genau in diesem, was, wo er super gut drin ist, so Dinge wirklich auf die Spitze und auf den Punkt und so zu reduzieren, dass du im ersten Mal denkst, okay, 3 Sachen. Und dann denkst du, oha, 3 Sachen. Da hängt natürlich ganz, ganz viel hinter. Und tatsächlich das nach vorne zu hängen und zu sagen, Zeit, Geld und Gesundheit konsequent im Leben ist nicht so easy. Also jeder, der arbeitet, wir ja auch, weiß, natürlich kämpft das auch immer miteinander. Ne? Also natürlich kämpft die Zeit mit der Gesundheit und das Geld kämpft sowieso dauernd wahrscheinlich. Also die Frage ist eben, was ist im Moment gerade wichtig? Und das finde ich eigentlich sehr schön, wenn man sich das so anguckt. Zeit, Geld, Gesundheit. Natürlich wird das nicht alles immer komplett in der Balance sein, aber dass man langfristig sagt, das muss in der Balance sein und sagen, natürlich kurzfristig gibt's mal einen Peak. Keine Ahnung, wenn du dich erinnerst, du wolltest ein Haus bauen. Ja, da macht Geld natürlich irgendwas mit einem. Logisch, ohne Geld kein Haus. Ja. Okay, aber dann muss es auch mal wieder gut sein. Und ich glaube, da muss man sehr gut auf sich aufpassen. Das sehe ich bei mir auch, wenn man einmal auf so einer Schiene ist, da wieder rauszukommen und sich nochmal klar zu machen, was ist denn jetzt gerade wichtig? Das ist eine wichtige Überlegung aus meiner Sicht. Und Gesundheit fängt ja schon an, wie oft ärgere ich mich in meinem Betrieb, weil das geht ja schon mal ganz genau auf die Gesundheit. Ja. Also er ist einfach unfassbar stark und man nimmt es ihm ja auch ab. Also wenn man sich das Webinar zum Beispiel anguckt, was man auch wirklich gut verstehen kann, Australier sprechen Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Englisch, kann man wirklich gut verstehen und sind halt auch fürs Einfache und Klare. Man nimmt es ihm auch ab. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, ah, der erzählt dir jetzt hier ein, aber er selber, ne? Er ist so jemand, dem man es abnimmt.
Ja, und aber also natürlich weiß ich, dass es nicht so einfach ist. Es sind zwar nur 3 Punkte, aber die dann, wie du sagst, in Balance zu bringen, das ist mir sehr, sehr wohl bewusst. Was ich aber eben gut finde, ist, das Buch heißt ja Profit and Time. Also er kümmert sich jetzt in diesem Buch genau um 2 von 3 Punkten. Gesundheit muss jeder selber schauen, er ist ja kein Arzt. Ja. Und gibt dann wirklich ganz konkrete Tipps und Hilfestellungen. Und da finde ich es einfach nochmal gut, dieses natürlich, du brauchst zum einen Gewinn, du brauchst Geld, um deine Wünsche, deine Ziele zu erreichen. Und du brauchst auch die Zeit dafür. Das heißt, sein Plädoyer, das im Buch ja super stark rüberkommt, ist, wie gelingt es dir, mehr Profit mit weniger Zeitanteil an Arbeit in der Kanzlei zu verbringen? Also diese beiden Sachen unter einen Hut zu bringen, sind ja die große Kunst für Steuerberaterinnen und Steuerberater. Und übrigens, also du hast es auch schon gerade erwähnt, auch jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, Dienstleister und Co. können da durchaus Punkte rausziehen für sich, auch wenn es jetzt hier natürlich sehr kanzleispezifisch beschrieben ist. Was ich aber ein schönes Akronym, das ich noch nicht kannte, das muss ich ja auch nochmal loswerden, kommt auch in diesem Zusammenhang am Anfang gleich vor, nämlich, hey, warum machen wir viele Sachen nicht? Wir haben halt Angst vor was ich. Und er sagt dann, ja, Fear, also das englische Wort für Angst, das Akronym lautet, das ist False Evidence Appearing Real. Also eine falsche Annahme, die als real erscheint oder hergenommen wird. Sehr schönes Akronym.
Die berühmten Glaubenssätze, mit denen wir durch die Gegend laufen.
Und da bringt er eben ganz schöne Sachen bei dieser Selbsteinschätzung. Also da brauchen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber eins fand ich nochmal einen witzigen Gedanken. Es ist zwar sehr australisch oder auch amerikanisch, aber über den hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Der nennt es Jump on a Plane. Also, wie viel Bereitschaft bringst du eigentlich auf, für das, was du willst, auch Zeit oder Anreise in Kauf zu nehmen? Und er sagt, das Wertvollste, was du machen kannst, ist Kontakte pflegen, Netzwerke pflegen, sich mit Leuten auszutauschen, die so ticken wie du oder anders ticken wie du. Und dieses Netzwerken und sich austauschen, sagt er, bei allem, was du dich fragst, ist es mir wert, jetzt ins Flugzeug zu steigen, 5 Stunden zu irgendwem zu fliegen und hinterher einfach mit neuen Gedanken zurückzufliegen, wieder 5 Stunden. Und das machen wir viel zu wenig, dass wir uns mal ins Auto oder in den Zug setzen, um einfach Austausch zu betreiben. Und da sage ich mal an der Stelle, danke an alle unsere Delfinet-Mitmacherinnen und Mitmacher, die wenigstens 4 oder 5 einen Zug oder Auto setzen, um sich mit uns und den anderen zu treffen und auszutauschen. Die machen alle. Also die dürfen bei Jump on a Plane die volle Punktzahl sich geben.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ja, und es geht natürlich viel darum, in welchen Routinen stecke ich fest und bin ich bereit, mal da rauszugehen. Und Er macht das sehr kurz und schmerzlos eigentlich in den ersten paar Kapiteln und natürlich für ihn ist das alles völlig klar und so muss ja ein Buch auch sein. Ja, der Teufel steckt dann im Detail, können wir heute nicht näher drauf eingehen. Was dann ja kommt, und das finde ich dann wichtig, ist, er sagt, es geht um dich, du musst sagen, was. Und dann kommt er ja zum Kanzleidesign, zum Unternehmensdesign, wie immer man es nennen will. Und da sagt er ja auch sehr konsequent, du musst dein Business so designen, dass es für dich passt. Das zieht er allerdings im Buch nicht ganz durch, muss man ehrlich zugeben, weil natürlich er hat den einen Weg, den er gut findet und den er auch propagiert, was ich auch völlig legitim finde. Denn er sagt, du musst dich ganz am Anfang entscheiden, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen drei Rollen, zwischen drei Arten von Unternehmen, die du, wer willst du sein? Willst du halt der Kanzleiinhaber sein, um es jetzt mal auf die Kanzlei runterzubrechen? Also ich bin der Kanzleiinhaber, ich habe die ganze Verantwortung und ich habe zwar Mitarbeiter, die das allgemeine Gerausche machen, aber um alles andere kümmere ich mich selbst. Ich fasse es jetzt mal ganz locker zusammen. So. Und das ist natürlich Lebenswirklichkeit vieler Kanzleiinhaber heute und Kanzleiinhaber in Deutschland. Oder willst du einen, was er Business Owner nennt, wo wir sagen würden, bist du ein Unternehmer, also willst du dich darauf konzentrieren, an deinem Unternehmen zu arbeiten, weniger in deinem Unternehmen. Da sind viele ein bisschen auf dem Weg, aber noch nicht sehr konsequent. Und er haut noch einen oben drauf und sagt, okay, oder bist du im Endeffekt dann sogar der Investor? Also hast du mit dem eigentlichen Business gar nichts mehr zu tun, sondern du investierst tatsächlich in Reichtum. Also du überlegst dir wirklich, wie skaliere ich, wie erweitere ich, wie habe ich neue Business-Ideen? Also wie bist du wirklich der Innovator, will ich mal sagen, der wirklich aber nichts anderes macht als Innovation. Angela, dein Traumjob?
Ja, genau.
An der Stelle. Und das ist wirklich, kann man gar nicht oft genug sagen, finde ich aber gar nicht genug betonen. Das ist wichtig, das am Anfang einmal zu entscheiden, weil im Moment erleben wir, sage ich mal so, da hängen viele Momente so dazwischen. Das ist immer die Frage, ja, das ist vielleicht mein Wunsch und meine Bucketlist, da steht irgendwie drauf, ich will weniger in der Kanzlei arbeiten und mehr an der Kanzlei arbeiten. Tatsächlich, er hat ja auch gesagt, es gehört Courage and Boldness dazu, also muss man Mut haben und muss ein bisschen, da fehlt's noch. Und dann ist immer die Frage, wenn sowas ein Wunsch bleibt und man eben nicht bereit ist, on the plane zu jumpen und sich mit jemandem auszutauschen und jede Menge Fehler zu machen auf dem Weg, wenn man da diese Spinne mal rumgeht und sehr viel zu lernen, dann wird das nicht funktionieren. Also da merkt man auch schon, Time and Profit haben auch was miteinander zu tun. Natürlich muss ich auch eine gewisse Zeit investieren in mein Unternehmen, um dann so ein Ziel zu erreichen. Und wenn ich das nicht wirklich will, und das ist der Punkt, den ich manchmal sehe bei diesen Business-Büchern, da werden Landschaften aufgebaut und man denkt im Moment, wow, toll. Das will ich auf jeden Fall. Das ist ja total cool. Das wollte ich schon immer und das nervt mich alles in der Kanzlei. Die Frage ist eben, will ich es wirklich? Und mit wirklich, wo er auch sagt, es fängt bei mir persönlich an, heißt, ich muss mich auch ändern. Ich muss mich wirklich delegieren und aufs Geld gucken. Und die Frage ist, wenn ich das nicht wirklich will, dann sollte ich es auch lassen. Also insofern, auch wenn man solche Bücher liest, immer Vorsicht. Guckt wirklich mal, was ist eure Rolle und wahrscheinlich in Deutschland. Am ehesten, ja, ist es dieses, ich bin noch Practice Owner, ich möchte aber mehr Business Owner werden. Und den Weg beschreibt er gut, finde ich. Deswegen ist das Buch super wertvoll, auch wenn man jetzt nicht sagt, man will Investor werden.
Ja, und zweiter Punkt an der Stelle sehe ich nämlich auch so. Und mit Investor meint er eigentlich auch nochmal, wenn man es jetzt ein bisschen nicht ganz so streng nach dem Wort nimmt, meint er eher dieses, braucht es dich wirklich in der Kanzlei oder läuft die ohne dich? Also gestalte deine, versuch deine Prozesse, deine Kanzlei so zu gestalten, dass selbst wenn du 3 Monate im Urlaub bist, alles weiterläuft, Geld kommt rein, alles super, dann hast du ja quasi sowas wie die Investorrolle. Auch wenn es nicht in der Reihenform ist und wenn es auch nicht gemeint ist nach dem Motto, du sollst jetzt irgendwo investieren und andere Kanzleien kaufen. Aber was ich sehr, ich mag das beim Lesen, obwohl ich selber gar nicht so ticke, ist wirklich dieses, wir haben neulich uns mit einer anderen Steuerberaterin unterhalten, dieses Money-Driven.
Ja.
Also Rob Nixon, ist, man sieht es auch an seinen Zielen, ist sehr geldgetrieben, aber im besten Sinne. Das hat er ja, ich will das, weil zu meinen Zielen gehört halt, meine Güte, einmal, ich gehe immer nur in die Fünf-Sterne-Ressorts mit Schickimicki, Champagner und Wellness-Bar. So ungefähr kommt's rüber. Aber es ist ja legitim. Ich finde es, was das Buch dann beim Lesen einfach insofern, es lässt mich immer wieder mal schmunzeln. Und es bringt es dann aber auch eben immer wieder auch mal auf den Punkt. Ja, meine Güte, es ist auch nichts Verwerfliches dran, Geld zu verdienen. Also diese deutsche oder jetzt europäische Mentalität. Ich geniere mich dafür, wenn ich, also eher, sein Plädoyer ist ja die 1 Million Dollar.
Ja, klar.
So, pro Partner ist es ja so, drunter geht gar nichts, so ungefähr, sonst hast du es nicht geschafft. Aber bei uns wäre es ja, oh Gott, wenn du sagst, ich verdiene, jetzt sag mal ins Blaue hinein irgendwas, ich verdiene 300.000, dann traust du dir ja das gar nicht sagen, nach dem Motto, meine Güte, was ist denn das für ein Heini? Und wir mögen alle nicht diese, ich lebe jetzt in Dubai, trage die Rolex und fahre den Maserati, die kotzen mich auch alle an, diese Jungs und Mädels, die da so auftreten. Aber trotzdem ist es schon schwierig, über es geht mir gut und ich verdiene viel Geld zu sprechen. Und da ist es einfach witzig, mal das Buch von dieser ganz anderen Perspektive auszulesen.
Also ich finde das auch erfrischend. Im ersten Moment stutze ich auch mal, wenn ich dieses Amerikanische lese und dieses Überhöhte mit viel Geld verdienen. Wenn ich so drüber nachdenke, und wir wollen jetzt nicht zu philosophisch werden, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sehr, sehr viel Geld verdient. Hey, die meisten, muss man ehrlich sagen, arbeiten auch sehr viel. Selbst die Influencer haben einen Scheißjob, den möchte ich nicht haben. Bis du da richtig gut bist, hast du sehr viel Zeit investiert. Ich finde, aber entscheidender ist ja nicht, wie viel jemand verdient, sondern was macht er damit? Und ja, ich gebe zu, wenn ich jemand sehe, der, keine Ahnung, Geißen und Co., ne, die jetzt keinen Verdächtigen, aber wenn ich nur dann hedonistisch das Kohle für mich ausgebe und mit allem möglichen Schickimick Blödsinn mache, was gar keinen Impact auf irgendwas hat, ja, dann gebe ich zu, habe ich da auch ein Problem mit. Aber ich weiß auch, der Rob Nixon zum Beispiel macht auch sehr viel Charity. Das ist ja in Amerika, das muss man immer sagen, das ist ja da wirklich anders als bei uns, dass da auch sehr viel wieder abgegeben wird. Und ich finde, ich gucke immer eher danach, was macht ein Mensch mit seinem Geld? Wie viel er hat, ist eigentlich nicht so wichtig. Und ich finde, das ist ein schöner Unterschied, den man auch durchaus in Europa anwenden kann. Und ich glaube, gerade die Steuerberatung darf sich da ein bisschen selbstbewusster geben, kann sich ein bisschen money-driven abgucken bei den englischsprachigen oder amerikanischsprachigen Ländern, weil dieses, wir schämen uns dafür, viel Geld zu verdienen, ich kenne das ja aus der Honorarproblematik, das Thema, hemmt uns wirklich. Und wenn jemand gut arbeitet und viel arbeitet und seinen Mandanten wirklich einen Nutzen stiftet, ja, warum soll der nicht mal im Fünf-Sterne-Hotel sich einen Wellness-Tag gönnen und irgendwie Geld raushauen, das ist ja völlig okay. Also da sind wir auch wieder bei Gesundheit. Also wie viel kann ich auch wieder für mich tun, damit ich diese Leistungsbereitschaft, die da gefordert wird, weil das muss man auch sagen in Amerika und Co., da ist es nicht, wir verdienen Geld, ohne zu arbeiten. Die arbeiten hart. Also auch der Rob Nixon, der ist jetzt nicht so, dass der nur im Fünf-Sterne-Hotel rumhängt, sondern der arbeitet ja auch sehr hart und dann brauchst du auch den Ausgleich. Also ich glaube, da mal ein bisschen hinzugucken und nicht immer das so zu verteufeln. Wir sind Freiberufler und arbeiten als Organ der Rechtspflege und das ist das, was uns alleine glücklich macht. Ich glaube, da muss ich mal von weg.
Ja, genau. Wobei, was ich dann verblüffend fand, muss ich sagen, also auf der einen Seite dieses Money-Driven und da Million hier und ich ja. Weiß nicht was dort. Trotzdem, er hat ja mehrere Rechentableaus und Rechenbeispiele im Buch, die sind auch super spannend, die können wir jetzt im Detail nicht besprechen, weil über Excel-Tabellen nur reden, schwierig. Aber was ich dort dann doch beeindruckend oder überraschend fand, ist, dass diese Rechenbeispiele sich ja tatsächlich auf kleine Kanzleien beziehen. Also es ist ja nicht immer nur die 10-Partner-Kanzlei mit 10 Millionen Umsatz und 300 Mitarbeitern, sondern ganz viele Beispiele drin, wo eben ein Partner, 15 Angestellte und daran zeigt er auf, wie man, wenn man hier sagt, ich mache meine Kanzlei planvoll, wie ich dann da hinkomme auf meine, sagen wir jetzt eben mal Million oder 500.000 Gewinn oder Umsatz, also wo auch immer. Also das finde ich gut. Also das hat mich beeindruckt.
Ja, und man muss ja sagen, da habe ich auch erstmal so ein bisschen gestutzt. Ich weiß ehrlich schon gar nicht mehr, wo es genau im Buch stand. Aber diese Geschichte zu sagen, wir müssen vielleicht mal, ach, da war es im Führungsteil, den er auch hat. Er sagt ja, es muss einen Menschen geben im Unternehmen, in der Kanzlei, der entscheidet, der die Kanzlei nach vorne bringt und der muss alleine entscheiden können. Also im Prinzip, er hatte auch so ein Organigramm, können wir jetzt auch nicht besprechen, ja. Aber im Prinzip geht er davon aus, es gibt einen einzigen wirklich entscheidenden Partner. Es gibt andere Partner, das sind sozusagen Working Partner, würde ich es mal nennen. Also die kümmern sich ums Operative und alles, aber der eine Kopf entscheidet. Und ich weiß nicht, das können wir mal diskutieren. Ich habe ja manchmal auch den Eindruck, die Einzelkanzleien, egal wie groß sie sind, sind natürlich manchmal entscheidungsschneller und entscheidungsklarer als Kanzleien, die 3, 4, 5 Partner haben und wo es im Jahr dann 6 Partnermeetings gibt, wo man sich doch wieder nicht einigen kann. Ich schwank da so. Ob es wirklich an dem einen hängen muss oder ob es doch die Partnerkanzlei ist, ob das nicht auch geht. Aber ich finde charmant den Gedanken schon, zu sagen, einer muss sozusagen der Kapitän sein. Der muss einfach mal den Kurs festlegen und da wird nicht dauernd drüber diskutiert. Ich weiß nicht, wie du siehst. Das ist ein ganz anderer Gedanke, finde ich.
Ja, das ist ein anderer Gedanke, über den habe ich auch nachgedacht, weil er mich auch stutzen hat lassen. So dieses also das Plädoyer für, es gibt eben einen Entscheidungspartner und drunter kann man dann die Partner, die Gesellschaft bauen, wie man sie will oder braucht. Das sehe ich schon differenziert. Also ich glaube nicht, dass das einzige Modell ist, das funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn du dir anschaust, jetzt gerade bei den großen amerikanischen Weltkonzernen, funktioniert es genauso, muss man mal sagen. Von wem sprechen wir? Wir sprechen nicht von Amazon, sondern von Jeff Bezos. Wir sprechen von X, aber immer auch von Elon Musk. Also wo du sagst, ja, obwohl es ja ein Konzern ist mit hunderttausenden Mitarbeitern, ist es einer, der den Kurs vorgibt. Also das hat schon was. Ich denke nur, also nicht nur, sondern zumindest jetzt bei den Kanzleien, die wir auch betreuen und mit denen wir zu tun haben, wenn du eine Gruppe an Partnern hast, die miteinander ein gutes Entscheidungsverfahren finden und die auch in eine Richtung wollen,
ja, das ist der
dann Fall. Funktioniert. Das, was er sagt oder was wir ja auch erleben, ist, wenn du hast 5 Partner, 2 Senioren, 3 Junioren und die wollen halt ganz andere Richtungen. Dann bremsen die sich dermaßen aus, dass sie halt gar nicht vorwärts kommen. Und insofern braucht es natürlich dann einen Kapitän im Sinne von, und wenn es immer in Krisenzeiten und wenn es dann halt mal stürmisch wird, muss halt auch einem mal sagen, jetzt wird das Ruder herumgerissen und da wird nicht noch 6 Monate langes Entscheidungsverfahren mit Abstimmung und wer will was, weil sonst bist du halt untergegangen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und das ist natürlich gerade bei Freiberuflern ist das so. Die Kanzlei ist sehr durch die Persönlichkeit des Inhabers oder der Inhaberin geprägt und wenn es mehrere sind, prallen da eben auch verschiedene Persönlichkeiten aufeinander. Ja. Und für mich auch eins der wichtigsten Dinge in der Kanzlei, hat er hier auch gar nicht thematisiert tatsächlich, weil er ist ja ganz geschickt los, es gibt nur einen Entscheid. Wenn man halt mehrere, da muss man wirklich zu einer Entscheidungskultur kommen, wo es auch eine Aufteilung gibt, wo nicht alle alles immer gemeinsam entscheiden müssen, sondern wo es klare Sachen gibt, das entscheidet er einfach mal alleine. In EDV-Themen zum Beispiel klappt das meist ganz gut. Da gibt es halt einen, der hat auch die Ahnung, der darf dann auch machen. Aber in anderen Dingen, auch was so Personal angeht und insbesondere was Strategie angeht, da ist das halt noch sehr wenig. Und ich finde, da kann man sich das schon abgucken und sagen, da muss es eine klare Linie geben. Damit sind wir eigentlich schon wieder am Anfang, wo wir eigentlich schon weg wollten. Also man braucht eine klare Linie und auf sich auf die zu einigen, ist echt nicht so einfach.
Ja. Ja, genau. Wobei, was ich sehr spannend finde, er hat ja auch ein Kapitel über Making Decisions, also über Entscheidungsfindungsverfahren. Und da gibt er einen Buchtipp, habe ich mir schon geholt, aber noch nicht gelesen natürlich. Und zwar, jetzt muss ich selber wieder gucken, dass ich
Ach
es finde.
ja,
Ja, genau.
oh, das war ja
Will
gut.
it make the boat go faster? Was für ein cooles Buch. Also nur ganz kurz für alle, die es lesen wollen. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber es geht darum, dass ein olympisches Team, das 2002 Ruderer Gold gewonnen hat, die haben ihre Trainingsphase mit dieser Frage gestaltet. Und egal, was zu entscheiden war, und in dem Buch wird es dann beschrieben, also ich habe den Klappentext dazu gelesen, in dem Buch wird es beschrieben, du musst dir halt eine richtig gute, korrekte Frage überlegen. In dem Fall Ruderer-Team, macht es unser Boot schneller, heißt die Frage. Und alles, was zu entscheiden war, wurde unter dieser Vorgabe entschieden. So, das heißt, wenn einer gesagt hat, hey, wir sollten mal ein bisschen das Training mit mehr Muskelaufbau für die Oberschenkel gestalten, Frage. Macht es unser Boot schneller? Ja. Muskeln größer? Ja. Dann kommt ein anderer und sagt, ach Mensch, lass uns mal wieder ein Bier trinken gehen. Die Stimmung ist so schlecht. Macht es das Boot schneller? Nein. Also lassen wir
Kein Naja, also das kann man sehr schön in Kanzleien auch sehen. Auch jetzt kommt ja wieder die Planungsphase für 2026. Und was wir merken, ja, vielleicht auch, weil wir es manchmal treiben, dann setzen Kanzleien sich ganz viele Ziele. Ich komme manchmal in Kanzleien so zu Strategietagen Anfang des Jahres und dann haben die ein Zielboard, wo du denkst, ja, super, das ist jetzt ein Weltkonzern mit 2000 Angestellten und 100 davon können sich nur mit der Umsetzung dieser Ziele beschäftigen. Nee, natürlich nicht. Also dieses Ein-Jahres-Ziel haben, da haben wir ja auch schon mal was drüber gemacht, zu sagen, das ist mal heute, dieses Jahr unser absolutes Oberziel. Und ob das ist, wir gucken dieses Jahr unsere Prozesse an oder wir machen dieses Jahr Marketing oder wir machen dieses Jahr. Dieses eine Ziel zu haben und dann konsequent zu sagen, wir machen nur die Sachen dieses Jahr, die uns bei diesem Ziel weiterbringen. Ihr habt ja eh immer jede Menge Nebenprojekte, weil uns der Gesetzgeber und Co. ja immer noch Projekte zuschmeißt. Okay, die muss man machen, aber die Kanzlei weitertreiben, finde ich, sollte man eine Sache haben für ein Jahr. Und so hetzig ist das auch alles gar nicht. Und die zieht man mal ein Jahr durch und dann wechselt man zum nächsten. Und dann hat man aber in 3 bis 5 Jahren wirklich mal richtig was geschafft, weil man richtig in jedem Bereich aufgeräumt hat. Also dieses, ich fange überall an, das sagt er ja auch. Und mach alles. Und er hat ja diese wunderbare Strategiekarte, diese Strategy Map, wo er selber für verschiedene Bereiche irgendwie, ich weiß nicht, gefühlte, ich glaube, ich habe irgendwo durchgezählt, 410 Methoden sind es auf diesem Sheet, die er vorschlägt für einzelne Bereiche vom Marketing bis Mandantenpflege und Mitarbeiterführung und so und Honorar. Und dann denkst du so, oh, 410 Methoden. Ja, und es stimmt. Also da steht keine, wo ich jetzt sagen soll, das ist absoluter Blödsinn. Ist ein Mischmaß aus kleinen und großen Methoden. Das geht von begrüße jeden Mandanten im Raum mit Namen, okay, bis hin spezialisiere dich, was jetzt nicht gleichwertig ist. Aber natürlich kann man keine 410 Methoden machen. Und das ist ja gerade die Kunst, sich zu beschränken und zu sagen, wieder, wie er es auch macht, dieses Wesentliche einfach. Was ist das Wesentliche in unserer Kanzlei? Was macht die aus? Wo wollen wir hin? Was ist der erste Punkt auf der Bucketlist? Und den gehen wir an. Und dann kommt der Rest. Das finde ich sehr, sehr gut, wie er es macht.
Ja, und da finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Also man kann sich dann, irgendwo gibt es den Hinweis, wo man weitere Unterlagen zum Buch sich runterladen kann, gratis, habe ich auch gemacht. Und da sind richtig wertvolle Sachen dabei. Das eine, weil du das gerade nennst, nehmt euch ein Thema vor und das wird einfach mal durchexerziert. Da gibt es den Operational Plan. Und ich mag es immer sowas, wenn man wirklich mal lesen kann, was sich eine Kanzlei, eine fiktive Kanzlei überlegt hat oder wie das konkret ausschauen kann. Und dann, wenn man jetzt eben sagt, okay, nehmt euch mal ein Thema vor und das wird durchgearbeitet und er nimmt das Thema, also da hat sich eine Kanzlei entschieden, es geht um Baufirmen, Manufacturing und zwar Families, also Baufirmen in Familienhand und das ganz konkrete Ziel lautet, wir helfen 200 Families, Manufacturing Families, bei der finanziellen Nachfolge. Also become financially retired, also das Unternehmen wird übergeben und der Übergeber wird irgendwie, kann sich dann eben zurückziehen. Und dann wird es mit Werten hinterlegt. Also wie ticken wir? Dann wird eben, wie ist unser Markenversprechen? Wie schaut unser idealer Mandant aus? Also wirklich ganz konkret, eine Baufirma, 1 Million bis 10 Millionen Umsatz, 1 bis 3 Inhaber.
Ja.
Und dann kommt noch, also dann machen die das über 10 Jahre Ziele, 3 Jahre, ein Jahr Maßnahmen. Das ist super gut ausgearbeitet und also kann man für sich direkt schon mal übernehmen, wenn man sagt, Bauunternehmen wären jetzt so mal meine Welt. Das finde ich auch. Und da hat er viele solche Sachen drin, die man dann einfach nochmal sich hernehmen kann. Und natürlich muss man sie für sich durchdenken, aber das meint er dann ja auch immer bei diesen, ich gestalte meine Kanzlei bei Design und eben nicht bei Accident, bei Zufall. Und das eine muss ich noch loswerden. Die meisten planen laut Rob Knudsen nach dem Perfumer-Prinzip. Und das heißt einfach, also die Anfangsbuchstaben sind wieder ein Akronym. I picked a figure out of my, und jeder weiß, wofür das A jetzt steht. Also
Genau.
ich habe mir halt irgendwie die Business-Zahlen irgendwie so mal sonst woher rausgezogen, habe sie einfach mal erfunden oder einfach, ja, ich glaube halt das. Und er sagt, du musst viel konkreter in diese Details gehen, um dir deinen Businessplan zu erstellen. Und das mochte
Ja, und
ich sehr.
wie jeder gute Berater sagt er natürlich auch, dass es schön ist, sich Ziele zu setzen und auch Zahlenziele zu setzen. Aber was da auch durchscheint, was mir auch oft begegnet bei Kanzleiberatung ist, dann werden irgendwelche Ziele ausgelobt. Keine Ahnung, die Einkommensteuer muss jetzt innerhalb von 14 Tagen wieder draußen sein. Jetzt wird aber nicht hingeguckt, wie es eigentlich jetzt ist, weil es auch gar nicht gemessen wird. Also auch nicht mal, wenigstens mal ansatzweise, ich muss ja nicht permanent messen. Aber wenn ich bis jetzt 8 Wochen gebraucht habe und sage jetzt plötzlich, es muss in 2 Wochen raus, das ist einfach too much. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben in Kanzleien so zwei, weiß ich nicht, zwei Innovationstypen, würde ich mal sagen. Das sind die, die sich in Mikroschritten vorbewegen und eben diesen Mut nicht haben, wirklich mal was rauszuhauen. Es gibt tatsächlich auch mittlerweile, gerade in unserer Blase, aber auch Kanzleienhaber, die preschen vor in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Die vernetzen sich, das sind die typischen Leute, die on the plane jumpen und sich mit Leuten vernetzen und mit Ideen nach Hause kommen ohne Ende. Und die Mitarbeiter schlackern mit den Ohren, weil da solche tatsächlich realitätsfremden Ziele manchmal ausgelobt werden, wo man sagt, das kann nicht funktionieren, wenn wir so ein Gap haben zwischen dem, was jetzt ist und dem, was zukünftig sein soll. Und das sagt er ja auch in seinem Überblick über die Reise der Kanzlei. Die Frage ist ja auch immer, in welcher Zeit willst du das erreichen? Weil das sage ich auch immer, wenn ich mir ein sehr ambitioniertes Ziel setze, was prinzipiell okay ist, ist immer die Frage, wenn ich mir viel Zeit lasse, kann ich das in Ruhe angehen? Wenn ich mir sehr wenig Zeit lasse und diese Kurve praktisch zusammenkomprimiere, dann wird die Veränderungskurve super steil. Also es muss alles ganz schnell gehen, die Veränderung geht ganz, ganz schnell. Und dabei verlieren viele die Mitarbeiter. Und man muss nicht alle Mitarbeiter immer dabei haben, man muss aber zumindest von 10, 2, 3 haben, die mal grundsätzlich sagen, jo, das ist realistisch, das können wir schaffen, wie Bob der Baumeister immer so schön sagt. Aber wenn immer dann irgendwann die Panik kommt, wir müssen Rom in 3 Tagen erbauen, dann steigen die Mitarbeiter aus. Und das nicht ganz zu Unrecht. Also auch da muss man immer gucken, es gehört auch immer diese Zeitdimension dazu. Wie schnell will ich auch was schaffen? Ja, ich kann 100 Jahre warten, nichts tun und dann muss ich plötzlich ganz, ganz viel tun. Oder ich kann sagen, okay, machen wir mal realistisch, so 3 bis 5 Jahre ist ja immer so ein Zeitraum, wo man sagen kann, da kann ich in der Kanzlei wirklich was bewegen. An der
Ja,
Stelle. Das sagt er auch sehr deutlich.
genau.
Genau.
Weil du diese Strategy Map erwähnt hast, da fand ich den Grundgedanken auch nämlich nochmal super spannend, weil er stellt ja gegenüber das alte Businessmodell und das neue.
Genau.
Und diese Strategy Map bezieht sich auf das neue Businessmodell.
Ja.
Und das ist jetzt, ich weiß, ich sollte dich nicht nach Honorar fragen, weil sonst reden wir noch 3 Stunden.
Das sollte mal lieber sein.
Ich tue es trotzdem, weil einfach dieses, ja, also das erleben wir ja auch, ne? Also wenn wir über, wir haben jetzt, morgen haben wir wieder ein Webinar zum Thema Controlling. Wenn wir mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern auch aus dem Delphinet über Controlling und Co. reden, die erste Frage ist immer, ja, wie sind eure Produktivitätskennzahlen, ne? Also, hast du 75 oder 73,5% und ich weiß nicht was. Also, er schreibt es auch und wir predigen das ja auch schon seit Jahren. Diese Kennzahl ist sowas von Pipi egal für den Gesamterfolg. Und er zeigt es halt auch nochmal auf. Er sagt, also das alte Modell ist People, also Anzahl der Mitarbeiter, Produktivitätszeit mal durchschnittliche Honorar abzüglich dessen, was wir vielleicht nachlassmäßig geben. Das ist dann eben der Umsatz und dann kommen davon Kosten bla bla weg. Und er tut das halt aus einer ganz anderen Perspektive, sage ich. Das ist die alte Denkweise, bitte in die Tonne damit. Und auf seiner Strategy Map geht's halt los. Ja, Existing Clients ist ein Punkt, der ist gesetzt, sage ich jetzt mal. Und dann geht's aber erstmal los, hey, wie kommen wir an die neuen Klienten, wie viel Interessenten haben wir und wie viel Prozent davon werden bei uns dann Mandant? Das ist dann die Conversion Rate und da gibt er auch praktische Tipps, wie man das verbessert. Und dann geht es halt ganz stark aus meiner Sicht um diesen durchschnittlichen Wert pro Mandant oder pro Projekt, das ich ihm verkaufe, also das klassische weitere Services, außer dem, was ich eh schon an Modellen habe.
Ja. Nein, da muss ich mal kurz einschreiben. Habe ich ja auch ganz gedacht. Ich habe es mir nochmal genauer angeguckt. Im Prinzip muss man Projekt an der Stelle, das wird nachher klar, wenn man sich die Zahlen an Beispiele macht, anschiebt, die er macht. Project heißt eigentlich nichts anderes als Auftrag, weil er rechnet sehr wohl die normalen Tätigkeiten ja auch mit rein. Das heißt, wie viele Aufträge vom Mandanten kriege ich eigentlich und wie viel durchschnittlich kriege ich aus so einem Auftrag? Und da spielt halt der Auftrag Compliance, also Steuererklärung, diese Vorbehaltsaufgaben durchaus eine Rolle. Und natürlich auch der Punkt Beratung. Er sieht es tatsächlich, jedenfalls in dem Buch, so lese ich es, vielleicht hast du es noch ganz anders gesehen. Er sagt tatsächlich, wenn man es mal genau hinguckt, ist eigentlich egal, welchen Auftrag du zusätzlich kriegst. Hauptsache, du kriegst nochmal 13.000 Euro pro Jahr von dem Mandanten, ob der jetzt eine Zweigstelle gründet und du quasi eine zusätzliche Buchung bekommst oder ob du ihn berätst, ist in dem Moment für sein Rechenmodell erstmal Schnuppe. Natürlich, strategisch wissen wir müssen mehr in Richtung Beratung. Das kann ich tatsächlich in Australien schwer abschätzen. Da wird viel über Beratung geredet. Ob es tatsächlich auch schon stattfindet, weiß man immer nicht so. Da können wir nicht gucken. Also es ist tatsächlich einfach, wie viel Umsatz machst du mit dem Mandanten pro Jahr und wie ist der Durchschnitt tatsächlich dieser einzelnen Mandanten auch? Und da haben wir ja auch mit unserem Zielkanzlerrechner immer die Geschichte, ja, habe ich halt einen durchschnittlichen Umsatz von 3.000 Euro pro Mandant. Das heißt, ich mache im Wesentlichen kleinere Mandanten mit einer Überschussrechnung und kleineren Bilanzen. Dann habe ich sehr viele Mandanten, um irgendwie auf den Umsatz zu kommen, den ich brauche. Entsprechend auch natürlich Personalkosten. Oder sage ich, ich möchte den Schnitt erhöhen, und das macht er ja auch später, dass, okay, du musst halt Mandanten haben, den du mehr verkaufst. Und da geht es natürlich dann um zusätzliche Services auch an der Stelle. Nur, dass wir hier nochmal genau gucken, was meint er damit. Offenbar sind Projects an der Stelle eher als Auftrag zu lesen, aus meiner Sicht.
Ja, verstehe ich. Und nur weil ich jetzt, ich habe diese Strategy Map jetzt hier bei mir aufgemacht und gucke da auch dauernd drauf. Ich finde da schon den Gedanken bemerkenswert, beziehungsweise das ist mal einfach eine neue Art, über den Mandanten nachzudenken, dass eben diese Anzahl der Aufträge pro Mandant pro Jahr einen eigenen Erfolg, ein eigener Erfolgspunkt, eine eigene Komponente ist hier, die auch bearbeitet wird, die auch mit konkreten Maßnahmen eben ausgefüllt werden kann, damit ich eben, wenn ich mir eben die Anzahl meiner Klienten anschaue und dann, wie viel habe ich durchschnittlich pro Auftrag bei dem Klienten und wie viele Aufträge habe ich bei diesem Klienten, dann ist es natürlich ein exponentieller Faktor, wie ich dann als Stellschraube, als Hebel, wie ich an meinem Umsatz drehen kann und da eben zu sagen, okay, was haben wir denn an Zusatz an Aufträgen plus, das habe ich mir dann beim Lesen noch gedacht, dieses auch mal weg vom, ja, wir kriegen halt durch unser Brot- und Buttergeschäft sowieso unser regelmäßig monatliches oder jährliches Einkommen, sondern wirklich auch mal in diesen Projekten zu denken und zu sagen, was haben wir denn an Services, an Beratungsservices, die ich dann halt zwar einmal abrechne, aber mit einer bestimmten Höhe oder die ich halt auch als in meinem Angebotsportfolio habe, bringt einem da einfach auf gute neue Gedanken.
Naja, und ich bin gerade in der jetzigen Zeit, manche steigen da vielleicht aus, wenn sie lernen, ja, plötzlich hier so Begriffe aus dem Funnel-Marketing mit Conversion Rate und oh, was soll das? Das passt auch gar nicht, so ein Business sind wir nicht. Wenn man sich die aktuelle Situation gerade ansieht, die letzten Jahre haben alle die neuen Mandanten wie der Teufel das Weihwasser gescheut und wollten eigentlich keine, weil keine Kapazitäten. Das ist genau dieses alte Businessmodell. Wie viel Kapazität habe ich eigentlich? Was kann ich schaffen? Wir merken gerade, dass sich das verändert, dass sehr wohl man gute neue Mandanten auch gebrauchen könnte, dass im Moment aber tatsächlich bei vielen Kanzleien eher die Mandanten anklopfen, die man nicht haben will. Aber natürlich haben wir eine Fluktuation auch bei den Mandanten, nicht zuletzt durch Generationswechsel, nicht zuletzt in den nächsten, das geht ja schon langsam los und wir haben auch die ersten Kanzleien schon gehört, die es merken, die wirtschaftliche Lage ist nicht so doll im Moment. Ob sie so schlimm ist, wie alle tun, ist eine andere Sache. Gefühlt ist es aber so, die Insolvenzrate steigt bereits. Das heißt, ich bin ja gezwungen, immer mal auch neue Mandanten zu akquirieren und das dem Zufall zu überlassen und zu sagen, naja, wir machen gute Arbeit, was wichtig ist, und wir haben dann die Mund-zu-Mund-Propaganda. Selbst mit dieser Mund-zu-Mund-Propaganda dann aber eben auch professionell umzugehen, also professionell solche Leads, wie man so schön sagt, dann auch zu bearbeiten, und das beschreibt er ja auch in dem Buch, kann man sehr wohl sehr gute Anleihen aus diesem Funnel-Marketing machen. Und sagen, ja, und wenn da eine Anfrage kommt, wie professionell gehen wir denn damit um? Wie schnell reagieren wir? Wer reagiert? Was kriegt der Mandant dann unter? Und. Das sind ja so Prozesse, wenn man sich QM-Landschaften anguckt, ist da ganz viel Compliance drin. So, wenn man Glück hat, gibt es sogar einen Betriebsprüfungsprozess, auch nicht immer. Aber diese Prozesse sind in der Kanzlei in der Regel absolut unterrepräsentiert. Muss man ganz klar sagen, da stümpern wir manchmal rum. Ich zugeben. Und das ist viel Arbeit, das wissen wir, weil wir haben uns auch einen Onboarding-Prozess fürs Delphinet überlegt und den überarbeiten wir immer nochmal. Und dieser Strang, diese Aufgabenliste für Angela, für mich und für unsere freiberufliche Mitarbeiterin, für Sabine, ist ziemlich lang, bis so ein Mensch dann endlich im Delphinet ist. Das ist schon bei so einer kleinen Firma wie unseren schon erstaunlich, was da alles abgehen muss. Und deswegen finde ich eben gerade auch diesen linken Teil der Map, die geht bis wo. Was muss eigentlich passieren, damit wir die Mandanten, die Anzahl Mandanten haben, die wir brauchen und die wir wollen, ist auch so unfassbar wichtig. Deswegen ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich glaube, viele werden das einfach so wegwischen nach dem Motto, ja, sowas machen wir nicht. Doch, ja, und da gehört, leider, muss man einfach sagen, dazu gehört natürlich auch eine gewisse Dokumentation und ein gewisses Controlling. Weil wenn du, Angela, du machst das ja immer mal, Kanzleien fragst, wie viele Mandanten haben sich denn bei euch dieses Jahr beworben oder wie viele wollten Mandant werden? Dann ist da so der Blick in die linke obere Ecke, die man kennt. Man überlegt mal und macht so ein Bauchding und ja, also 6 bis 7, vielleicht waren es auch 20. Aber genau mal zu gucken, warum sind die eigentlich nicht Mandant geworden oder warum sind sie Mandant geworden? Also das noch viel professioneller zu machen, glaube ich, wird in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig werden. Das haben wir sehr vernachlässigen können, weil wir ja denken, wir haben Zulauf ohne Ende. Das wird sich auch wieder ändern.
Ja, genau. Da möchte ich noch einen Schritt nochmal zur Seite gehen. Mhm. Gar nicht bei den neuen Mandanten, sondern also eines der Tools, das hat Blowaway, das sagt man immer so schön, also das ist großartig, ich werde es bestimmt den Rob Nixon fragen, aber das werde ich übersetzen, das ist sensationell. Wir reden ja eh schon lange und jetzt immer wieder und geben die Empfehlung auch in den Kanzleien, hey, bitte sprecht mit eurem bestehenden Mandanten wenigstens einmal im Jahr und macht ein Erwartungsgespräch. Ein ganz nettes Feedback, so nach dem Motto, hey, letztes Jahr, wie ist es gelaufen? Was können wir für dich tun? Also da haben wir eh schon Formulierungsbeispiele und alles. Gibt es bei uns schon. Er hat einen Goal Achievement Process, also genau. Das GAP, Canvas, irre gut, wo er einfach richtig einen Gesprächsleitfaden skizziert mit Formulierung, so nach dem Motto, hey, worum geht's heute? Wir sind ja immer bemüht, Ihnen zu helfen. Wir wollen heute einfach mal so ein paar Fragen stellen über Ihre finanziellen Ziele und einfach mal so ein paar Themen ausfindig machen, wie wir in diesem Jahr besser miteinander zusammenarbeiten. Dann kommt der Background-Check mit Fragen, so nach dem Motto, hey, wie läuft dein Geschäft, wenn du nicht da wärst? Dann mit Zahlen, die kannst du schon ausfüllen, welche Ziele hast du, welche Themen sind wichtig und. Insgesamt 8 Punkte, die da abdiskutiert werden, mit inklusive eben Follow-up. Nach dem Motto, okay, jetzt habe ich das Gespräch geführt, bitte, wir verkaufen bei diesem Gespräch gar nichts. ne, nicht nach dem Motto und hier unterschreibe, sondern das ist jetzt mal unser Status quo. Und jetzt habe ich ganz strukturiert die Möglichkeit, auf diesen Mandanten zuzugehen und zu sagen, im Laufe des Jahres, das ist ja nichts, was irgendwie drängelt oder sofort passieren muss, im Laufe des Jahres zu sagen, Mensch, im Januar haben wir uns doch unterhalten über XY, da habe ich jetzt mal folgenden Gedanken dazu, wenn Sie wollen, machen wir jetzt mal ein Beratungsgespräch zum Thema Z und Investition 300 Euro, was auch immer, egal, aber bitte, ich kann das jetzt nur noch ihr an alle Steuerberaterinnen und Steuerberater, die zuhören. Bitte, bitte, bitte führt diese Jahresgespräche mit euren bestehenden guten A-Mandanten wenigstens, damit ihr da genau in die Richtung kommt, in dieses Beratungsgeschäft ganz strukturiert, gezielt.
Das muss ich aufhören. Ja, wenn wir solche Dinge ansprechen, dann merken wir immer, dass oder häufig das so zurückkommt, naja, die Mandanten laufen eh planlos durch die Gegend, die machen sich da gar keine Gedanken, die meisten. Ganz ehrlich, nein, das stimmt nicht. Also gerade die Amandanten, die auch erfolgreich sind, die werden sich da schon Gedanken drüber machen. Da passiert nichts rein zufällig. Also da muss man schon sehr viel Glück haben. Aber zu wissen, warum macht der Mandant das und wo will der hin, ist ja das Mindeste, was ich von meinem Mandanten wissen muss, um dann die Beratung entsprechend anzupassen. Weil das ist ja im Prinzip der Kontext, wenn wir jetzt mal in die KI, in den KI-Sprech rübergehen, der Kontext, unter dem der auch Entscheidungen trifft und den ich wissen muss, um zu sagen, was ist für den richtig. Und noch eine Sache möchte ich gerne, weil wir auch schon kurz vorm Ende sind, wenn ich das richtig sehe, weil du auch gerade sagst, in dem Gespräch verkaufe ich nichts. Was ich auch immer noch so merke, ist, wenn es um Beratung geht, also da kommt jemand und möchte eine Beratung haben, dann gehen viele Steuerberater und Steuerberaterinnen in das Gespräch mit dem Ziel, naja, der kriegt jetzt diese Beratung, aber ich möchte das ganze Mandat haben. Und der Weg ist aus meiner Sicht für die Zukunft nicht der einzig richtige. Natürlich ist es schön, dadurch auch mal ein Mandat zu kriegen, aber ganz ehrlich, in Zeiten von Personalknappheit und Ressourcen und Automatisierung ist die Frage, will ich denn unbedingt so viel mehr ganze Mandate haben, mit denen ich mich rumschlagen muss, sondern bin ich nicht auch mal zufrieden, einfach mal eine Beratung zu machen als Projekt und dann ist die Beratung vorbei. Das war auch okay. Also wir sagen, wir sind keine guten Verkäufer, aber so im Hinterkopf haben wir tatsächlich dieses Ziel. Und ich glaube, da mal ergebnisoffen in solche Gespräche zu gehen und zu sagen, mal gucken, was der Mandant wirklich will. Nicht, ich will ihm gleich das ganze Mandat verkaufen. Der ist vielleicht mit seinem Steuerberater toll zufrieden, aber der hat halt keine Ahnung von Nachfolge. Ja, ist doch okay. Warum denn nicht? Will ich tatsächlich noch eine Buchführung, für die ich wieder keinen finde? Also Vorsicht, was man sich da so anlacht. finde ich gut. Ja, jetzt sind wir schon fast durch. Wir wollten eigentlich noch kurz auf die Zahlen eingehen. Ich weiß, ob wir da noch Zeit
haben. Ja, ja. Wir können auch länger machen. Ist mein Podcast.
So lange es sein nicht. Wir müssen ja auch zuhören. also er hat ja viele Tableaus mit Zahlen. So, jeder zu Gemüte führen. Da sind viele Beispiele drin. Gerne natürlich auch in amerikanischer Manier die Beispiele vor der Beratung durch Rob Nixon und nach der Beratung mit Rob Nixon mit unfassbaren Hebelwirkungen. Ich gönne sie ihm, wenn es denn stimmt. Ich gehe mal davon aus. Es lässt sich vielleicht nicht alles ins Deutsche so übertragen, wie er es macht. Und er hat dieses Ziel, 1 Million soll da rauskommen. Und wie gesagt, wir reden, besonders wichtig, wir reden von 1 Million Gewinn pro Partner vor Nachsteuern. Nachsteuern. Das ist nochmal der Twist, den er macht. Also ich muss auch noch die Steuern da oben drauf packen. Das heißt, ich brauche noch mehr Gewinn. Und das zweite Ziel ist ja, und ich will aber die Partnerteilen begrenzen. Und da stößt das sicherlich gerade am Anfang auch für deutsche Kanzleien durchaus an Grenzen. Ich weiß nicht, er hat ja dieses Beispiel, wo er rechnet, wie sieht denn so eine Kanzlei aus, wenn sie dann 1 Million Nachsteuern macht? Und ich habe das mal in Euro und Deutsch übertragen. Da geht er davon aus, es gibt 200 Unternehmermandanten in der Kanzlei. Und das Honorar pro Auftrag beträgt 3.250 und für diese Aufträge hat er durchschnittlich 4 Stück pro Mandant. Da kommt er auf so einen Durchschnittsumsatz von 13.000 Euro. Ich habe jetzt einfach mal die Zahlen in Euro gelassen. Von 13.000 Euro pro Mandant pro Jahr. Was ein super Wert ist, auch für uns. Wir sagen immer, alles, was jenseits von 12 ist, das ist bei uns aber noch nicht der Durchschnitt, muss man klar sagen. Die meisten Kanzleien hängen bei zwischen 4 und 5, maximal 6, was ich so sehe. Davon geht er aus. Und da hat er aber tatsächlich partnermäßig die Geschichte, Wo er hin will, ist, der Partner arbeitet 750 Stunden überhaupt nur, davon 500 Stunden für Mandanten und 250 Stunden für ich arbeite an der Kanzlei. Das ist ein hartes Brett und das geht aus meiner Sicht nur, weil er genau diese Struktur hat. Da gibt es den einen, der entscheidet, um den geht es, der soll die Million verdienen. Und darunter sind Menschen, die ihm quasi alles andere abnehmen. Da muss man natürlich erstmal sein. Also nicht, dass man da liest, denkt so, oh, sie hört sich toll an. So schnell schießen die Preußen nicht, wie man so schön sagt. Ja, und natürlich zahlen wir ein bisschen mehr Steuern. Also das ist manchmal so. Was er in dem Rechner drin hat, und das finde ich sehr gut, das ist auch ein Tipp, den wir häufig geben und wo wir auch wirklich sehen, dass das durchaus ein, oh, ich liebe dieses Wort, nicht Game Changer, aber es ist ein großer Erfolgsfaktor, nämlich eben nicht ausschließlich Facharbeiter in der Kanzlei zu beschäftigen, sondern tatsächlich Leute zu haben, die, er sagt das so schön, die dem Chef die Teilzeitjobs abnehmen, die sie haben. Finde ich großartigen Ausdruck. Also, weil teilzeitmäßig ist Chef und Chefin ja noch unterwegs als Marketingmensch, als EDV-Verantwortlicher, als was auch immer da alles so anfällt. Und das halt zu delegieren und dafür Menschen zu haben, die sich drum kümmern, wenn man das selber gar nicht auch gut kann. Und er sagt ja auch, jeder soll nur den Job machen, den nur er machen kann. Alles andere soll jemand anders machen. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr häufiger zuhört, wir haben mal einen Podcast gemacht zum Thema Who not how. Also muss ich eigentlich alles selbst tun oder suche ich mir jemanden, der es besser kann? Also da steckt sehr viel drin in diesem kleinen Rechner, den er da hat. Ganz entscheidend finde ich tatsächlich an der Stelle, wie komme ich denn dahin? Die Kennzahlen, mit denen er arbeitet. Und er hat einige, aber es gibt ja eigentlich nur zwei, die entscheidend sind, oder? Angela?
Ja.
Bin gespannt. Es gibt den sogenannten PTI, den Profit Time Index. Der einfach sagt, okay, wie viele Stunden, lieber Partner, hast du in deiner Kanzlei gearbeitet? Also da sind die Kanzleimanagement-Stunden tatsächlich mal raus. Es geht wirklich, wie viel hast du in deiner Kanzlei gearbeitet und wie viel Gewinn hast du gemacht? Und das teilst du mal durch und dann kommt da ein Stundensatz raus. So, ja, ich weiß, ich nenne das immer gerne den Rasenmäher-Faktor. Also ist es effizienter und wirtschaftlicher, in der Kanzlei zu arbeiten oder lieber den Rasen zu mähen und keinen dafür bezahlen zu müssen? Ich habe mal versucht, das aufs Deutsche zu übertragen, was gar nicht so einfach ist. Rausgekommen ist bei mir der Partner-Profit-Index, also der PPI, sozusagen. Und da muss man schon klar sagen, das tun wir auch in unserem Zielkanzlerrechner, dass wir mal so einen Stundensatz ausrechnen, wenn der Gewinn fertig ist und der Inhaber seine normalen 2000 Stunden arbeitet, wenn er denn damit auskommt, also diese 50 Stunden die Woche, von denen wir meistens so ausgehen, dann kommen da manchmal Zahlen deutlich zweistellig raus. Das ist einfach zu wenig für das, was ihr tut, was ihr bewegt, wo ihr ja wirklich auch Herz, Schweiß und Tränen lasst an der Stelle. Und ja, ich fand es ganz schön, was er dafür Benchmarks ausgerufen hat und habe die einfach mal übernommen. Der sagt nämlich, naja, wenn du kleiner als 150 Gewinn pro Stunde machst, dann bist du zwar dein bester Mitarbeiter, aber dann bist du kein Unternehmer. Er sagt das ja immer sehr hart. Ich gebe das mal so weiter. Bis 300 findet er okay, ab 300 wird es richtig gut. Ich persönlich kenne in Deutschland nicht eine einzige Kanzlei, die 300 Euro Gewinn pro Stunde hätte. Das geht natürlich nur, weil er ja auch mit sehr wenig Stunden rechnet, was ich für unrealistisch halte. Aber wenn ich mir angucke, dass wir sagen, ein Mitarbeiter muss im Abschluss 150 Euro Stundensatz erreichen, der Chef hat aber dann nur 86, dann denke ich so, da ist doch was falsch. Ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Also sich diese Hebel mal anzugucken, ist super spannend, finde ich, mit dieser Zahl zu arbeiten. Und das hat aus meiner Sicht auch direkt damit zu tun, mit diesem AHR, also mit der Average Hourly Rate, also dem, was ich jetzt gerne einfach Stundenwertindex nenne, nämlich wie viel Honorar erreichen wir in den einzelnen Aufträgen und auch kanzleiweit wirklich pro Stunde. Und nicht, das sind nicht die Zahlen, die auf der Rechnung stehen, sondern was kommt da wirklich bei rum. Und daraus, so arbeite ich auch im Honorarcoaching, kommt sehr, sehr viel raus. Und ja, dieser Durchschnitt sollte über 100 Euro liegen mittlerweile, damit da überhaupt eine Chance besteht, egal wie viel Stunden ich arbeite, dass dann auch in Zahlen ein ordentlicher Gewinn rauskommt. Da werden wir auch im Controlling-Webinar nochmal drüber sprechen. Aber sich da wirklich mal, und da muss man wirklich auch mal ein bisschen Controlling betreiben und das mal ausrechnen. So schwer ist das ja nicht. Wenn man nur sagt, wie viele Stunden habe ich gearbeitet und dann bitte nochmal 20% obendrauf, weil ihr habt ja, sagt immer, ihr arbeitet gar nicht so viel, tut ihr natürlich doch. und dann mal durchteilen durch den Gewinn und meinetwegen auch vorsteuern. Wollen wir gar nicht pieselig sein, ne? Und dann mal gucken, wenn ich als Angestellter gehen würde, würde ich wahrscheinlich mehr verdienen pro Stunde. Das kann es ja nicht alleine sein. Und wenn ich sage, ja gut, ich will unbedingt selbstständig sein und dafür bin ich bereit, auch vielleicht nicht den gleichen Stundensatz zu haben wie ein Angestellter bei Rödel und Partner. Aber irgendwo sind ja Grenzen, oder? Und sich da immer wieder am Anfang, sich klar zu überlegen, okay, will ich das so? Oder sage ich, nee, also das kann es nicht sein. Da muss mehr bei rauskommen. Entweder muss ich weniger arbeiten, ne? Time and Profit. Der Profit ist für mich in Ordnung, dann will ich den aber in weniger Zeit erreichen. Oder der Profit muss höher sein, vielleicht muss ich dann kurzfristig erstmal mehr arbeiten. Aber da will ich hin. Und ich glaube, das ist die Entscheidung. Da schließt sich der Kreis, die ich einmal treffen muss. Was ist mir da wichtig?
Und also dazu, dann schließen wir den Podcast heute. Ja. Dazu hat er einfach dann immer wieder super gute Tipps, nur so ganz praxisnah, finde ich, drin. Und eins, das will ich jetzt, das ist jetzt mein Abschluss, also absolut großartige Idee, auf die wäre ich nie im Leben gekommen, aber sie ist so einfach und dann doch so wirkungsvoll. Er nennt es The Pricing Council.
Ja, also, ach, großartig.
Da musst du ja auch im Dreieck vor Freude gesprungen sein. Was ist das Thema? Mandant sagt, ich hätte gerne auch irgendein Beratungsprojekt, was Größeres. Und du bist am Überlegen, ja, wie viel verrechne ich denn jetzt dafür? Und wir wissen ja alle, wir in der Steuerberatung, wir sind meistens zu niedrig, so vom Gefühl. Und er sagt, das Beste ist, du machst so wirklich mal mit deinen Mitarbeitern oder du selber machst wie würde man das nennen, kollegiale Beratung mit dir selbst oder mit deinem Team. Und du bereitest quasi einen Pitch vor, nicht für den Mandanten, sondern für dein Team, erklärst, worum geht's da, was ist das für eine Art Mandant, was will der erreichen, wenn er das schafft, wie viel, was bedeutet das für ihn, wenn das schief geht, was würde das für ihn bedeuten, also richtig schöner Pitch. Und dann alle, die dann zugehört haben, schreiben für sich heimlich auf, was sollte diese Beratung kosten? Also was ist dann das Honorar, das wir abrechnen können? Und dann vergleicht man mal diese Zahlen. Ich finde das eine super Idee, weil ich glaube, da kommt eine ganze Ecke mehr raus. Also das ist mal echt Value Pricing, Wert, Honorar, Imperfektion.
Das fand ich auch sagen. Und er hat ja diese drei Value Areas, nennt er es, also diese drei Bereiche, wo man Wert überlegen kann, wie man das macht. Und das ist ja dieses Value Belief.
Ja.
Dieser Punkt, sell it to yourself, also verkaufst dir erstmal, dass es überhaupt einen Wert hat.
Ja.
Er hat drei, dann hat er, was für einen Impact hat es auf den Mandant, also was ist der Value für den Mandant. Und im dritten ist es dann, und wie artikuliere ich diesen, also die Kommunikation dieses Wertes. Und da ist er nicht ganz konsequent, weil ich finde, genau dieser Step, den du gerade gesagt hast, sell it to your team, gehört nicht da rein. Das ist der vierte Bereich. Und ich würde das Value Commitment nennen. Also so ein bisschen sagen, ich erkläre meinem Team, warum gibt es diese Dienstleistung, warum kostet die auch so viel Geld und vielleicht haben wir es sogar mit so einem Pricing Council Meeting zusammen erarbeitet und dann habe ich ein Commitment auch der Mitarbeiter, diese Dienstleistung ist werthaltig und die hat einen gewissen Preis und dann hat der Mitarbeiter auch nicht mehr das große Problem, dem Mandanten diesen Preis zu sagen, wenn er immer das Gefühl hat, boah, ist das teuer und wo ist das da, ist eigentlich gar kein Wert hinter, dann killen wir ja unsere Dienstleistung. Aber ich höre schon auf. Wir wollten ja nicht immer noch absprechen.
Ja.
Scherz. Super spannend. Lest das Buch. Wirklich.
Ja.
Wer immer es kann, lest es bitte und zieht euch die Sachen raus, die für euch wichtig sind. Und insbesondere gerade am Anfang nochmal zu gucken, wo will ich eigentlich hin, ist ja jetzt zum Ende des Jahres auch immer nochmal eine schöne Aufgabe. Was ist mir wirklich wichtig an der Stelle? Und ziehe ich es vielleicht wirklich mal durch? Und sagt, okay, und ich möchte Family Time haben. Und ich möchte vielleicht, das sagt er ja auch, ich möchte nicht immer nur die Zeit der Mitarbeiter reduzieren, damit ich möglichst weniger habe, sondern ich möchte, dass die Mitarbeiter in ihrer Zeit mir möglichst viel Zeit sparen. Also dieser Teil, Minimize Time vom Partner, also wie kriege ich die Zeit weg, hat ja ganz viel damit zu tun, dass du eben Sachen abgibst und ernsthaft abgibst und anderes machen lässt. Und vielleicht brauchst du dann sogar mehr Mitarbeiter, aber die nehmen dir dann echt Arbeit ab. Und das ist ja super.
Ja, genau. So, und jetzt suche ich doch noch eins zum Abschluss, weil ich mich dabei so amüsiert habe. Nämlich, wie schaffst du es, Zeit freizuschaufeln, indem du delegierst oder mal anders über deine Tätigkeiten nachdenkst. Und da hat er einen so schönen Satz, hier ist er, den ich abschließend nochmal sage. Also wenn du dir vorstellst, der Mandant fragt dich, was will eine Beratung? Dann ist einfach deine erste Frage im Gespräch, lieber Mandant, was möchten Sie heute aus diesem Gespräch mitnehmen? Was ist Ihr Ziel, das Sie mit diesem Gespräch erreichen wollen? Dann sagt der Mandant da eine Antwort dazu. Und dann der wichtigste Merksatz ever, you need to tell them what they need to know, not everything you know.
Das Wissen auskippen, ja, das ist Wissen auskippen gepaart mit Alzheimer, mit Honorar-Alzheimer ist sehr, sehr verbreitet, immer noch in der Branche. Das ist der Punkt. Also mein Spruch tatsächlich, wenn ich Beratungsgespräche habe immer, und ich kenne ihn noch nicht so gut, den Kunden oder die Kundin, sage ich immer, was soll heute nach dem Gespräch anders sein als vorher? Und dann wissen die dort auch ziemlich genau, wo wollen sie hin oder denken kurz drüber nach. Weil das ist immer, wir sagen immer, ja, der Mandant hat sich eh nicht Gedanken gemacht. Ja, aber dann ist es unsere Aufgabe, den Kunden oder den Mandanten zum Nachdenken zu bringen. Und das ist ja schon ein Wert, ihm diese freie Zeit zu geben, sich mal in Ruhe über sein Unternehmen Gedanken zu machen. Das kann er nämlich sonst genauso wenig, wie ihr das ja auch ganz oft könnt. Also insofern nehmen wir uns immer gerne Zeit für euch, um euch die freie Zeit zu schaffen, auch mal kurz von außen auf die Kanzlei zu gucken. Danke dafür.
Sehr schön. Ganz wunderbar, Cordula. Es ist ein tolles Buch und es war natürlich wieder eine großartige Diskussion miteinander. Und in dem Sinne, jetzt weiter bereiten wir unser Controlling-Webinar vor, passend zu diesem Buch.
Ja, also alles wieder neu. Sehr schön, spannend.
Alles klar. Super, danke dir. Bis zum
nächsten Mal. Ja, gerne. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.